Vorboten des antichristlichen Weltreiches. Und ich lese zu Beginn aus Lukas 21, den Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und das wollen wir miteinander tun. Wir wollen einen Blick durch die Bibel in unsere Zeit und dann den Blick auf den wiederkommenden Herrn und die Freude im Herzen, die wollen wir am Ende dieses Gottesdienstes alle mit nach Hause nehmen, die Freude im Herzen, dass der Herr Jesus wiederkommen wird mit Macht und Herrlichkeit und dass er der Herr der Geschichte ist, der das alles bestimmt, was kommt und was in der Zukunft noch vor uns liegt. Und wir wollen uns jetzt anschauen, was eben Vorboten des antichristlichen Weltreiches sind. Und ich gebe zu, das ist ein ziemlich heißes und heftiges Thema. Und das soll euch nicht entmutigen, sondern es soll euch eben gerade dahin führen, dass ihr sagt, wir erheben unsere Häupter. Wir erheben unsere Häupter, wenn wir das alles sehen und beobachten. Wir machen uns damit nicht Angst. Und wir machen uns damit keine Bedrohungsszenarien aus, sondern wir sagen uns, das sind alles Dinge, die vor uns liegen und die Zielrichtung ist der wiederkommende Herr. Und das ist nur Freudenbotschaft. Ja? Also schauen wir uns das mal an, was uns die Bibel über dieses antichristliche Weltreich sagt. Ich habe angefangen mit dem Begriff Weltordnung. Und habe das mal bei Google eingegeben. Also natürlich fange ich bei der Bibel an, ist klar. Ne? Aber dann mal bei Google gucken, ja, was sagt denn die Bibel zu diesem Begriff? Und dann heißt es dort, der Begriff Neue Weltordnung oder New World Order wurde nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in den frühen 1990er Jahren in den USA geprägt, wo er zunächst für ein globales System der kollektiven Sicherheit stand. Später wurde der Begriff durch Rechtsextremisten umgedeutet. Heute bezeichnet er meist eine Verschwörungstheorie, in der eine globale, meist jüdische Eliten den geheimen Plan verfolgt, autochthone Völker und nationalstaatliche Grenzen abzuschaffen und eine autoritäre Weltregierung zu installieren. Also man gibt den Begriff Neue Weltordnung ein und dann hat man 1.260.000 Einträge und der erste Eintrag ist vom Verfassungsschutz. Und da muss man sich fragen, wie kommt das? Ja, wenn bei 1 Million Einträgen der Verfassungsschutz den ersten Eintrag hat, dann, und dann drin steht, wenn du nach diesem Begriff googelst oder dich dafür interessierst und dir dann gesagt wird, das ist eine Verschwörungstheorie, das heißt so viel wie, bitte gehen Sie weiter, schauen Sie nicht so genau hin, fragen Sie keine Fragen, das ist kein Thema für Sie. Ne, das ist rechtsextreme Schmuddelecke, da brauchst du dich nicht mit beschäftigen. Und das ist so ganz interessant und eigentlich muss einen das schon gleich neugierig machen. Ja. Eigentlich muss man dann sagen, okay, dann gucken wir doch noch mal ein bisschen genauer hin, was bedeutet das hier eigentlich? Und wir werden sehen, dass das eben Dinge sind, die in der Bibel schon stehen und eben keinerlei Verschwörungstheorie sind. Und hier steht ja auch, dass das ursprünglich ein Begriff war, der in den USA geprägt wurde. Da ist er durchaus noch positiv gefüllt, um ein globales System der kollektiven Sicherheit, also des Weltfriedens sozusagen, zu errichten. Das war erst einmal positiv. Dann hat sich das gewandelt und jetzt wird gesagt, guck da gar nicht so genau hin. Denn das ist was Schmuddeliges, Verschwörungstheoretisches. Und wir gehen jetzt gleich in die Bibel rein und schauen uns, was sind denn die biblischen Gedanken zu diesem Konzept einer Weltordnung, einer neuen Weltordnung. Ein globales Reich, die biblische Sicht. Und wir fangen ganz am Anfang an. Und damit seht ihr, dass wir heute noch ganz viel vor uns haben. 1. Mose 2, Vers 7. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase, und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und dann wird Eva gemacht. Dann haben wir Adam und Eva, und wir haben gestern gesehen, dass wir es da mit historischen Persönlichkeiten zu tun haben. Das ist das erste Paar der Weltgeschichte. Und aus diesen heraus haben sich dann alle 8 Milliarden Menschen entwickelt, die heute leben und die natürlich durch die Geschichte hindurch gelebt haben. Alle Menschen sind Nachfahren von diesem allerersten Menschenpaar. Und wir haben das eben von Konrad gehört, dass in uns eine Sehnsucht ist. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass ein Teil unserer verschütteten Sehnsucht, die in uns allen, auf dem ganzen Globus uns alle eint, eine Rückerinnerung ist an den gemeinsamen Ursprung. Wir kommen von diesem ersten Paar her. Das ist unser Ursprung und das ist unsere Sehnsucht. Und im Grunde, im Tiefsten ahnen wir, dass es irgendwo eine Einheit gibt. Es muss irgendwo eine Einheit geben und es muss irgendwo einen Frieden geben. Wir ahnen das. Wir wissen genau, dass wenn wir Krieg in der Ehe haben oder wenn wir Krieg in der Familie haben, wir ahnen es, wir spüren es, wir wissen es. Das kann nicht der Normalzustand sein und wir wollen das verändern. Weil in uns diese tiefe, tiefe Sehnsucht nach Frieden herrscht, das wünschen wir für unsere Beziehungen, das wünschen wir für unsere Ehen, das wünschen wir für unsere Familien, für die Gemeinden, das wünschen wir für uns, für die Gesellschaft, und das wünscht sich die Menschheit von jetzt 8 Milliarden Menschen für die Welt. Man wünscht sich einen Frieden. Das ist eine tief in uns eingepflanzte Sehnsucht und die geht zurück auf Adam und Eva. Und die schütteln wir nicht einfach ab, sondern die ist in uns. Und das ist auch gut, denn es erinnert uns daran, wo wir eigentlich herkommen und dass es eigentlich einen paradiesischen Urzustand gibt, den wir wiedererlangen sollen. Die Frage ist nur, wie? Und dann gehen wir in der Bibel etwas weiter und wir kommen zu 1. Mose 11 und wir sehen, dass dort zum ersten Mal versucht wird, eine, ich sage mal, erste globale Friedensordnung zu schaffen. Das heißt, sie wollen dort eine Stadt bauen und sie wollen dort einen Turm bauen und sie wollen sich alle um dieses eine Babel-Projekt herumscharen und sagen, hier versuchen wir jetzt eine Friedensordnung, eine Weltordnung in dieser sehr kleinen Menschheit damals noch zu schaffen. Aber sie versuchen es ohne Gott. Und das ist genau das Problem bei dem Babel-Projekt, dass sie eben versuchen, eine globale Ordnung, eine Friedensordnung für die Menschheit zu schaffen, aber ohne Gott und gegen den ausdrücklichen Auftrag Gottes, sich auf der ganzen Erde zu verteilen. Denn das war ja der Auftrag. Mehret euch und breitet euch auf der ganzen Erde auf. Das sollten sie tun. Und hier heißt es jetzt wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reichte, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Das aber war der Auftrag. Also gegen Gott entscheiden sie sich für das Gegenteil und sie scharen sich um dieses eine globale Weltprojekt. Und dann zerschlägt Gott diesen ersten Versuch, eine neue Weltordnung zu schaffen, indem er die Sprachen verwirrt. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr des da selbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Da gab es noch eine Sprache. Und damit auch nochmal zum Ausdruck gebracht, dass es einen Ursprung gibt, eine Menschheitsfamilie, eine Sprache, und dass wir jetzt eine Vielzahl der Sprachen haben, ist eben ein Ergebnis dieses Gerichtshandeln Gottes an den Menschen, mit der er die Einheit der Völker zerschlägt Und dieses Babel-Projekt, dieses erste Babel-Projekt und diese erste neue Weltordnung unmöglich macht. Aber es geht jetzt weiter. Wir machen einen Sprung, jetzt große Sprünge in den Propheten Daniel. Und wir sehen hier in der Daniel-Vision von den Weltreichen, die ja Nebukadnezar in seinem Traum hat, wo er diese Statue sieht. Und diese Statue steht für die vier Weltreiche. Und entscheidend ist, dass diese Statue dann zerstört wird durch den Stein, der sich ohne Zutun von Menschenhänden löst und die ganze Statue zerstört. Daniel 2, 44, aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Das goldene Haupt ist das Weltreich Babylon und dann folgen ja das Medo-Persische Reich und das Griechische Reich unter Alexander und dann das Römische Reich. Und das Römische Reich, das sind dann eben die langen Beine und Füße mit den Zehen, das ist sozusagen ein Reich, das bis in die Zukunft reicht und dann als ein Endreich noch einmal neu auftaucht und das dann zu dem Reich wird, aus dem dann der Antichrist kommt und das dann mit dem Gerichtshandeln Gottes im Endgericht endet. Das macht Daniel 2, das macht Daniel 7 ganz deutlich. Das heißt, Daniel sieht hier, also Nebukadnezar sieht es und Daniel bekommt es dann von Gott erklärt, vier Weltreiche und das letzte Reich geht sozusagen durch die Geschichte, zerteilt sich, verfasert sich und entsteht dann als ein letztes Reich unter der Führung des Antichristen. Und das bringt uns dann gleich auch in die Offenbarung, Kapitel 13. Entscheidend ist, dass der Stein kommt und diese Statue zerschlägt und damit alle Weltreiche vernichtet. Der Stein wird immer größer und breitet sich auf der ganzen Welt aus. Und damit sagt Gott, mein Reich wird alles umfassen. Die ganze Welt, alles gehört mir und mein Reich wird überall sein. Der Mensch, der sich von Gott trennt und sich unter die Führung des Teufels begibt, kommt jetzt unter den Plan des Teufels, der eben ein Gegenreich schafft. Und wenn Gott die ganze Welt beherrscht, dann will der Satan genau das Gleiche. Er will die Weltreiche für sich. Er will die Welt für sich. Und deshalb will er ein globales Reich. Er will alles seiner Herrschaft unterjochen. Es ist sozusagen ein vom Teufel inspiriertes Spiegelbild des Reiches Gottes. Der Teufel will immer genau das, was Gott auch will. Aber ins Gegenteil verkehrt und zu seiner Ehre. Und deshalb, wenn Gott hier in Daniel 2 deutlich macht, dass er den ganzen Globus, dass er die ganze Welt, dass er alles beherrschen will, dann will Satan im Gegenteil dazu alles beherrschen und unter seine Herrschaft bringen. So, und die Weltreiche, die ja dann in Kapitel 7 auch wiederum vier Weltreiche, die erscheinen uns dort als Tiere, als grausame, reißende Tiere. Und das zeigt eben, welchen Charakter sie haben. Menschheit ohne Göttlichkeit ist Grausamkeit. Also, dass ein Reich, ein politisches System, das ohne Gott gebaut wird, sich immer zum Bösen und zum Tierhaften, zum Raubtierhaften entwickeln wird. Das steckt in allen Weltreichen drin. Ein Beispiel. Das dritte Reich aus den vier Weltreichen ist das Alexanderreich, das griechische Reich, das von Daniel vorhergesehen wird, einmal in Daniel 7 und auch in der Statue in Daniel 2 aus dem Traum Nebukadnezars. Und der Historiker Alexander Demand von der Freien Universität Berlin, der hat ein Buch über Alexander den Großen geschrieben und er sagt, eines der Ziele Alexanders des Großen war die Völkerverschmelzung. Es sollten die Völker der damaligen Zeit verschmolzen werden in einem Riesenreich. Das ist das Ziel. In deren Ergebnis unter seiner Oberherrschaft die verfeindeten Kulturkreise des Ostens und des Westens miteinander vereint werden und in einem kulturell homogenen Staatsvolk aufgehen sollten. Die Kultur war dann der Hellenismus. Sollte alles eins werden, eine Kultur. Alexander wollte Schiedsrichter über die Menschheit sein, der alle Völker durch eine gemeinsame Denkweise und Lebensart zu einem Körper zusammenfügen und Brüderlichkeit unter ihnen fördern wollte. Das ist jetzt ein Zitat aus Wikipedia über Alexander den Großen. Und das ist ja ganz interessant. Es sollen alle Völker zu einem Körper zusammengefügt werden. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Ursprungsgedanken, dass das alles von Adam und Eva herkommt, dass wir letztlich alle aus Adam kommen und wir in uns so eine Ursehnsucht zurückhaben zu diesem Ursprungsadam, aus dem wir alle kommen. Und jetzt kommen die Weltherrscher und sie wollen das Ganze, diese 8 Milliarden, sage ich jetzt mal, oder eben zur Zeit von Alexander des Großen, dann eben hunderte von Millionen zu einem Körper zusammenfügen. Zu einem Körper, alle Menschen. Und Brüderlichkeit unter ihnen fördern. Völkerverschmelzung als politisches Programm. Und interessanterweise haben das auch die anderen Weltreiche so gemacht. Und das sieht man eben auch in der Bibel. Was machen die Assyrer, als sie das Nordreich erobern, 722 vor Christus? Was machen sie? Sie nehmen sich die Nordstämme, entwurzeln sie, deportieren sie in den Osten und siedeln sie dort an. Und sie nehmen Leute aus dem Osten und siedeln sie in Nordisrael an. Dadurch entsteht das Mischvolk der Samarier, der Samariter. Deswegen die Frau am Jakobsbrunnen, die Samariterin, sie ist aus einem Mischvolk kommend. Und das ist von den großen Weltreichen bewusst politisch gesteuert. Sie entwurzeln und zerstören damit die nationale Identität, führen Massen von Menschen dorthin und andere Massen von Menschen dorthin und dann wird entwurzelt und dadurch entsteht ein Mischvolk, das nicht mehr kulturell und religiös bestimmt ist, das keine festen Grenzen mehr hat und das letztlich dann steuerbar und kontrollierbar ist. Diese Herrscher wollten ihre Reiche zusammenhalten. Und um das machen zu können, mussten sie die Leute in irgendeiner Weise formbar machen. Und deshalb machten das die Assyrer, deshalb machten das die Babylonier. Und wir lesen dann in 2. Könige 24 über die Wegführung der Juden aus Israel. Und von den besten Leuten 7.000 und von den Zimmerleuten und Schmieden 1.000, lauter starke Kriegsmänner, die brachte der König von Babel gefangen nach Babel. Da werden also Tausende von Menschen jetzt nach Babel geführt, werden dort angesiedelt und damit werden die Völker auch wiederum vermischt und man kann dieses aufrührerische Gebiet Israel besser kontrollieren. Ganz klar. Verschmelzung der Völker als politisches Programm. Wenn wir jetzt sehen, und wir kommen da gleich dazu, wie weltweit Hunderttausende und letztlich Millionen ja hin und her geschoben werden und wir regelrechte Migrationsströme auf dem ganzen Globus haben, dann passiert sowas nicht zufällig. Ich glaube nicht an Zufälle, sondern dann werden Dinge auch aus bestimmten Gründen gelenkt und gesteuert und auch zugelassen. Und es gibt Ziele dabei. Und man hat dann eben auch Führungskräfte sich herangezogen, die eben auch so einen, ich sage mal, multiethnischen Hintergrund haben, die dann diese großen Weltreiche steuern sollten. Und ein ganz schönes Beispiel finden wir dazu in Daniel 1. Da werden Daniel und seine Freunde von Jerusalem nach Babel entführt. Uns wird ganz klar gesagt, wir wollen aus Jerusalem die Elite haben. Wir wollen eine junge, formbare Elite haben. Und die wollen wir prägen in unserem Sinne. Und dann kommen die in ein dreijähriges Führungskräfteprogramm. Und ich nenne das jetzt mal bewusst The Forum of Young Babylonian Leaders, also das Forum der jungen babylonischen Anführer oder Führungskräfte, so wie das jetzt zum Beispiel beim World Economic Forum gemacht wird, The Forum of Young Global Leaders. Man führt junge Führungskräfte aus der ganzen Welt zusammen und verbindet sie in einem Forum und befördert ihren Austausch, prägt sie mit Informationen und schafft sich damit eine junge, dynamische, grenzüberschreitende Weltelite, die in der Lage ist, eine Welt zu führen, ja, aus den entsprechenden Institutionen heraus, von denen wir gleich noch hören werden. Ich glaube auch da nicht an Zufälle. Es entwickelt sich nicht einfach nur so, weil sich das entwickelt, sondern weil hier eben diese Triebkräfte aus der Tiefe herauswirken und unter anderem diese Sehnsucht nach Welteinheit, aber auch dieses babylonische Globalprojekt nach einem Frieden ohne Gott. Das sind Kräfte, von denen die Bibel sagt, dass sie von Anfang an in der Menschheit am Wirken sind und von denen die Bibel ganz klar sagt, dass sie am Ende der Geschichte zu einer vollen Blüte kommen werden. Das machen eben die Visionen von Daniel, das macht Offenbarung 13, da kommen wir jetzt gleich dann noch hin, machen das wirklich ganz, ganz deutlich, dass diese Kräfte am Wirken sind und sie werden zu ihrem Endziel kommen. Das ist prophetisches Wort. Das ist die Kraft des prophetischen Wortes. Das ist die Bibel, die sich eben erfüllt. Gott kündigt die Dinge an und sie werden so kommen, wie Gott es sagt. Walter Lütti hat vor 100 Jahren über diese Stelle bei Daniel 1 hier, so sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen, also vor König Nebukadnezar, hat da schon ganz, wie ich finde, prophetisch geschrieben in seinem Kommentar Die kommende Kirche, die Botschaft des Propheten Daniel, 1937. Da schreibt Lütti: Das Endziel der babylonischen Erziehung aber heißt unmissverständlich, dass sie danach vor dem König dienen sollten. Es zeichnet sich über die ganze Erde hin von Jahr zu Jahr deutlicher eine immer bewusstere Einheit der Erziehung ab. Die öffentliche Erziehung erhält von den Inseln Japans bis zu den Schweizer Alpen, vom Kap der Guten Hoffnung bis zu den finnischen Seen immer deutlicher einen einheitlichen Schnitt. Der Nachwuchs der Welt wird erzogen auf den in Daniel Kapitel 1 angegebenen Endzweck hin, dass sie danach vor dem König dienen sollten. Erziehung zu gefügigen und brauchbaren Werkzeugen Nebukadnezars, das ist heute das Welteinheitsziel der Erziehung geworden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vor 100 Jahren hat er das gesagt, 1937. Und ich staune immer wieder, was meine Jungs aus der Schule an Informationen mitbringen. Wie die indoktriniert werden. Wahnsinn! Wie gut, dass die Bibel stärker ist und das Wort Gottes stärker ist. Aber man muss es auch, es muss auch gelehrt werden, ja? Das Wort setzt sich durch, aber wir müssen es auch lehren. Und dann hat die Indoktrination keine Macht, weil das Wort Gottes stärker ist. Aber schauen wir uns das genau an und beobachten wir die Zeit sehr genau und sehr kritisch, was da abgeht, was da passiert. Wenn er das vor 100 Jahren schon geschrieben hat, dass alles darauf hinläuft, dass ein einheitlicher Schnitt, nach dem alles sozusagen beurteilt werden soll, mit einem Ziel, dass dem einen Nebukadnezar, der dann am Ende kommen soll, gedient werden soll. Ja, diese globale Elite vom Forum of Young Global Leaders, dort heißt es als Motto und Vision dieses Young Forum of Global Leaders, es beschleunigt die Wirkung einer diversen Gemeinschaft verantwortungsbewusster Führungskräfte über Grenzen und Sektoren hinweg, um eine inklusivere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Es ist nur eine kleine Vision, aber es steht so eine Vision, so ein Mission Statement, nennen die das ja. Diese jungen globalen Führungskräfte sollen über Grenzen hinweg eine inklusive Zukunft gestalten. Das ist global gedacht. Das soll alle umfassen. Das ist schon ganz klar formuliert. Und wenn man dann bei Daniel in das dritte Kapitel schaut, dann sehen wir, worauf es hinausläuft. Nämlich auf das Ziel der Anbetung eines innerweltlichen Götzen. Das ist das eigentliche Ziel. Und das macht das Danielbuch auch so spannend, weil es eigentlich in jeder Hinsicht eine Blaupause ist auf das Kommende. Heißt ja am Ende von Daniel, es soll versiegelt werden und am Ende der Geschichte werden es viele lesen und studieren, weil es dann nämlich von hoher Brisanz und Aktualität sein wird. Und man liest bei Daniel 3, und der Herold rief laut, es wird euch befohlen, euch Völkern, Nationen und Sprachen, wenn ihr hören werdet den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier, der Doppelflöte und alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Alle Völker, alle Sprachen, alle Nationen, das ist diese von unten kommende Triebkraft, diese Welteinheit zu schaffen und sie um einen Punkt herumzuscharen und sie zur Anbetung zu bringen. Alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen und die Weltherrscher wie Nebukadnezar oder Alexander der Große oder die Cäsaren, die haben mit ihren Heeren und mit ihrer Politik und ihren riesigen Staatsapparaten daran gearbeitet, diese Weltreiche zu schaffen, das schon umzusetzen aus eigenen Kräften und Mitteln. Nur damals haben sie es eben noch nicht geschafft. Man, die wussten ja noch gar nicht, dass es Amerika gibt und so weiter. Das musste ja auch erst einmal alles ins Bewusstsein kommen, was alles global da ist. Und das musste ja auch alles erst einmal erreichbar werden. Und das musste auch erst mal alles vernetzt werden mit den entsprechenden Infrastrukturen, den Straßen, den Flugzeugen und Verkehrswegen, sodass alle überall hinkommen. Den digitalen Netzwerken muss alles miteinander verschmolzen werden, damit dieses Weltreichprojekt überhaupt umsetzbar ist. Und dann schauen wir in die Geschichte und sehen, ja, wo stehen wir denn heute? Und ein Nebukadnezar hätte doch gedacht, Mann, wenn ich die Mittel damals zur Verfügung gehabt hätte, dann hätte es geklappt. Natürlich haben die so gedacht. Und wir sehen ja durch die Geschichte hindurch immer wieder die Versuche, solche Weltreiche zu schaffen. Ich meine, warum ist Hitler in Richtung Stalingrad und Moskau? Warum hat Napoleon es vorher versucht? Was wollen die da? Und auch heute bilden sich Imperien. Man muss nur die Augen aufmachen. Was machen denn die Amerikaner? Ich weiß, jetzt kommt es in explosive Bereiche, ja? Völkerverschmelzung, das ist das Endziel und eine Einheitsreligion. Wir gehen in Offenbarung 13 und gehen damit sozusagen in eine Zukunftssituation hinein und sehen, dass dort eben ja, von diesen beiden Tieren die Rede ist, dem ersten Tier, dem zweiten Tier, dem Drachen. Und dann heißt es in Offenbarung 13, Vers 7, und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an. Das erste Tier. Das zweite Tier sorgt dafür, dass das erste Tier und sein Bild angebetet werden. Alle Völker, alle Sprachen, alle Nationen. Ein antichristliches Weltreich entsteht am Ende der Geschichte. Und dieses Weltreich wird von einer antichristlichen Welteinheitsreligion bestimmt sein, dass die Christus-Wahrheit nachäfft. Offenbarung 13, Vers 11. Das zweite Tier sah ich aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Die Lammesart wird nachgeahmt. Das Erlösungswerk Christi wird nachgeahmt. Es hatte eine Wunde, als wäre es tödlich. Es hatte eins der Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. 13,3. Das Erlösungswerk wird nachgeäfft. Es ist ein Drache, es ist ein erstes Tier und es ist ein zweites Tier. 3. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Es macht, dass alle sich ein Zeichen an die Hand machen und an die Stirn. Was sagt Gott in seinem Wort zu den Juden? Macht euch ein Zeichen an die Stirn, macht euch ein Zeichen an die Hand. Ja. Das Zeichen, von dem da die Rede ist, ist ein Charagma, ein eingegrabenes, eingeritztes, eingeätztes oder eingebranntes, eingeschnittenes Zeichen, eine Art Tattoo. Die allermodernste Impftechnologie funktioniert so, dass man den Impfstoff eintätowiert. Es wird ein Tattoo gemacht und dann wird der Impfstoff darüber abgegeben an den Körper. Und gleichzeitig kann man dieses Tattoo dann digital auslesen. Ich sage nicht, dass das das Smile-Zeichen ist. Aber ich sage, dass wir offensichtlich eine Technologie haben, die in der Lage ist, jedem Menschen weltweit zu applizieren. Und diese Impfprogramme sind ja immer weltweite Programme, das haben wir ja jetzt alle miteinander erlebt. Und man kann auf diese Weise die Leute scheiden. Und das ist genau das, was in Offenbarung 13 steht. Dass man kaufen und verkaufen kann oder auch nicht, je nachdem, ob man das Zeichen trägt oder nicht. All das haben wir erlebt. Und damit sieht man, dass wir heute technisch in der Lage sind, global ein System zu installieren, das es möglich macht, die Bevölkerung zu scheiden. Und das ist eine weitere Nachäffung, weil der Einzige, der scheiden darf, die Bevölkerung in zwei Gruppen, ist Jesus, wenn er wiederkommt. Dann wird er scheiden, die, die glauben und die, die nicht glauben. Und das Tier, weil es eben alles nachäfft, was Christus macht, will auch scheiden, aber er will innerweltlich scheiden. Und er macht es mit innerweltlichen Mitteln. Und er muss es so verkaufen, dass es gut aussieht und dass wir alle bereit sind, es zu akzeptieren. Der Gesundheitssektor ist ein ideales Gebiet, um das zu machen. Weil gesund sein wollen wir alle. Adolf Schlatter schreibt, die Religion, die der neue Herrscher einführt, ist zur Weltreligion geworden. Und die ihn anbetende Gemeinde vereinigt alle Völker. Alle Unterschiede, die in der Geschichte zwischen den Menschen entstanden sind, sind aufgehoben. Alle sind geschlossen um den neuen Herrn geschart und überzeugt, dass die Anbetung Gottes und Jesu eine Torheit ist. Dennoch bleibt die Gemeinde Jesu unverletzt. Nur die beten den Antichristen an, deren Name nicht im Buch des Lebens steht, in das die eingetragen sind, die Gott in seiner Gnade und Gemeinschaft aufgenommen hat. Der Triumph des Weltbeherrschers wird darin bestehen, dass alle Völker seine Statue anbeten und der Triumph des falschen Propheten darin, dass er das Recht dieses Bilderdienstes dadurch beweist, dass er das Bild zu beleben vermag. Könnt ihr noch? Ja? Also, hier ist das Zitat von Schlatter. Ist ja auch schon ein sehr altes Zitat und man sieht einfach, die Bibel ist aktuell. Ja? Das sind die Dinge, die einfach im Wort Gottes stehen und wir sehen daran auch, das ist jetzt nicht irgendwie Verschwörungstheorie, sondern es ist Bibel, die uns diese Dinge vor Augen malt. Wir müssen nur mit wachem Verstand in unsere Zeit schauen. Für mich sind das einige Vorboten, dass heute auf der ganzen Welt die Gemeinde Jesu verfolgt wird, und zwar wirklich auf der ganzen Welt, ist eines der Anzeichen dafür, dass das antichristliche Reich im Werden ist. Denn das wird in Daniel 7 und das wird in Offenbarung 13 ganz klar gesagt, dieses Reich wird die Heiligen verfolgen. Und zwar bitterbös. Das wird ganz klar gesagt. Und Jesus sagt das ja auch. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. So, und das wird eben sich dann vervollständigen in diesem globalen Friedensreich. Frieden für alle, aber nicht für die, die Jesus anbeten. Für die wird es keinen Frieden geben. Und das ist auch mal ganz interessant, sich das zu überlegen. Ja? Wir haben jetzt heute Institutionen, die für uns so selbstverständlich sind. Ja, fragt doch keiner mehr danach. Ja, natürlich gibt es die UN. Ja, natürlich gibt es die WHO. Natürlich gibt es die World Bank Group. Natürlich gibt es den Internationalen Strafgerichtshof von Den Haag. Natürlich gibt es den International Monetary Fund, den Internationalen Währungsfonds. Und natürlich gibt es diese globalen Ziele der Agenda 2030, globale Ziele, Agenda 2030. Der ganze Globus will diese Ziele erreichen. Was ist das für ein Anspruch? Und die Nationalstaaten sollen bitte daran mitwirken, dass diese Ziele erreicht werden. Wer kennt dieses Logo hier? Ihr kennt das nicht, ja? Das, ja, also Agenda 2030, ja? Das ist ein globales Programm der UN und dem ordnen sich diese ganzen Organisationen und die Nationalstaaten sollen sich dem unterordnen. Das ist alles nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Globale Katastrophen führen zu globalen Institutionen, weil man sich sagt, wir schaffen es nur mit solchen Institutionen, die Probleme der Menschheit zu lösen. Und wir wollen einen Weltfrieden erreichen. Frieden ist ja was Gutes. Und das stimmt ja auch. Ich will auch Frieden. Aber man will einen Frieden ohne Gott. Das ist das Problem. Man will einen eigenen Frieden schaffen. Und diese Institutionen können jetzt Plattformen sein, auf deren Basis etwas Neues aufgebaut wird, etwas aufgepflanzt wird. Das kann genutzt werden, um jetzt dieses Projekt aus Offenbarung 13 zu vollenden. Sind also institutionelle Vorboten. Dann gibt es auch intellektuelle Vorboten, Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben und die gesagt haben, Jan, eine Weltregierung wäre eigentlich das Schlauste. Wenn wir das hätten, wären die Probleme gelöst. Und hier Ernst Jünger in seinem Aufsatz Der Weltstaat von 1960. Die Ähnlichkeit der Riesenpartner, also Sowjetunion und USA, also dieser beiden gegnerischen Kräfte, die Ähnlichkeit der Riesenpartner, die, wenn nicht die Territorien, so doch Teile der Souveränität der historischen Staaten an sich ziehen, legt die Vermutung nahe, dass wir es hier mit Modellen zu tun haben oder besser noch mit Modellen, den beiden Hälften der Gussform zur Bildung des Weltstaates. Es würde sich dabei nicht um eine bloße Addition, um eine Verdoppelung handeln, sondern um ein Umschlagen in die Qualität, um den Anstieg in eine heute noch unvorstellbare Potenz. Die Aussicht ist schon deshalb erfreulicher als andere, weil sie allein die Begrenzung und Zähmung der Machtmittel verspricht, die über die Kontrolle der historischen Staaten und Imperien hinauswuchsen. Über ihre Hortung oder Abschaffung kann nur von einer Zentrale, vom Umbilicus Mundi, also dem Umbilicus Mundi, dem Nabel der Welt, aus entschieden werden. Die Verwandlung des Ungezähmten in gezähmtes Erdfeuer setzt den Weltstaat voraus. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber er sagt eben, Ostblock und Westblock ergeben zwei Hälften. Wenn man die zusammenfügt, hat man den Weltstaat. Und wenn man alles unter eine Weltregierung schafft, alle Armeen, alle Kriegsapparate, dann haben wir doch einen Frieden, weil dann nur noch diese eine Regierung ist, dann kann ja der eine nicht mehr den anderen bekämpfen, weil nur noch eine Regierung da ist. Ist doch ganz logisch. Er findet das gut und sagt, ja, das ist doch die Lösung. Und das sagen viele. Das findet man in der Literatur an verschiedenen Stellen. Und der Yuval Noah Harari, den wir ja gestern auch schon hatten, der sagt es auch. Seit fast 2,5 Jahrtausenden leben die meisten Menschen unter der Herrschaft des einen oder anderen Imperiums. Und das könnte in Zukunft wieder so sein. Doch diesmal wird das Imperium die Bezeichnung Weltreich tatsächlich verdient haben. Die imperiale Vision eines einzigen Territoriums, das den gesamten Erdball umfasst, könnte schon bald Wirklichkeit werden. Und das ist nicht etwa so, dass er das nur als eine Theorie hinstellt, sondern er sagt es wirklich so, dass er das will, ja. Doch seit Beginn des 21. Jahrhunderts verlieren die Nationalstaaten rasch an Boden. Immer mehr Menschen glauben, dass alle Macht nicht mehr von dem Volk, sondern von der Menschheit ausgeht. Das ist wieder der Urgedanke. Und dass die Wahrung der Rechte und Interessen aller Menschen das oberste Gebot der Politik sein sollte. Warum sollen wir fast 200 unabhängige Staaten finanzieren? Das ist die Frage, die er stellt. Er sagt, warum sollen wir 200 Regierungen, wir können auch eine machen. Sparen wir uns das Geld für all die Beamten. Und dann sagt er, das globale Imperium, das vor unseren Augen entsteht, wird nicht von einem bestimmten Staat oder einer bestimmten ethnischen Gruppe beherrscht. Wie das Römische Reich in seiner Spätphase wird dieses Imperium von einer multiethnischen Elite geführt. Daniel, multiethnische Elite, die das Weltreich führt. WEF, Forum of Young Global Leaders, und von einer gemeinsamen Kultur und gemeinsamen Interessen zusammengehalten. Das ist der gemeinsame Schnitt, der einheitliche Schnitt, von dem Lütti gesprochen hat. Immer mehr Unternehmer, Ingenieure, Experten, Wissenschaftler, Anwälte und Manager in aller Welt stehen heute vor der Option, sich diesem Imperium anzuschließen. Sie müssen sich entscheiden, diese Möglichkeit wahrzunehmen, oder ihrem Staat und Volk treu zu bleiben. Immer mehr entscheiden sich für das Imperium. Das sagt er in aller Offenheit. Und jetzt überlegen wir mal, wie werden die Politiker, die sagen, America first, Trump, die werden mit allen Mitteln bekämpft. Was passiert, wenn hier ein Politiker sagt, wir wollen uns vor allem für deutsche Interessen einsetzen? Was passiert mit dem? Der wird radikalisiert, also der wird sozusagen in die schlimmste Ecke geschoben. Warum? Weil etwas anderes gewollt ist. Es geht um die Frage, diene ich dem Nationalstaat oder diene ich dem kommenden Imperium? Das sind die Linien, die von der Bibel her aufgezeigt werden. Und dann verstehen wir auf einmal, warum in nationaler Politik die Dinge so oder so laufen. Das hängt alles miteinander zusammen. Pandemien als Beschleuniger des Weltstaates. Eine globale Pandemie, die gar keine ist? Warum? 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 Gordon Brown calls for global government to tackle coronavirus, The Guardian 2020. Coronavirus, weltweit, Epidemiealarm und der Ruf nach einer globalen Regierung, die mit diesem globalen Problem aufräumt. Die Nationalstaaten sind nicht in der Lage, das Problem alleine zu lösen. Ein globaler Virus, wie soll der Nationalstaat das machen? Also brauchen wir eine globale Regierung. Man braucht Pandemien, um eine Globalregierung zu installieren. Man muss der Weltbevölkerung klar machen, dass die Probleme so global sind, dass der Nationalstaat nicht mehr in der Lage ist, sie zu lösen. Das ist genau die Denke dahinter. Und das Gleiche mit der lieben Frau Thunberg und ihrer Rede vor der UN. Wie könnt ihr es wagen? Und hier ihr Schlusswort, oder hier in diesem Zitat: Ihr lasst uns im Stich, alle kommenden Generationen haben euch im Blick, und wenn ihr euch dazu entscheidet, uns im Stich zu lassen, dann entscheide ich mich zu sagen, wir werden euch das nie vergeben, wir werden euch das nicht durchgehen lassen. Genau hier ziehen wir die Linie. Die Welt wacht auf und es wird Veränderungen geben, ob ihr es wollt oder nicht. Damit sind wir gemeint. Nicht die Leute im UN-Gremium, denn die entscheiden, wer da vorne spricht. Die holen sich die Leute ran, die sie hören wollen. Und wenn hier gesagt wird, es wird Veränderungen geben, ob ihr es wollt oder nicht, dann ist das an uns adressiert. Wir sollen das hören. Und diese Rede ist in der ganzen Welt aufgenommen worden. Jeder hat es gehört. Es wird diese Veränderungen geben, weil wir ja eine globale Krise haben. Braucht es auch eine globale Regierung, die in der Lage ist, diese Krise zu bewältigen? Der Weltstaat. Das sind Vorboten. Man braucht diese Krisen. Hier noch kurz zur Digitalisierung. Mit den neuen Möglichkeiten will man einen Gott erschaffen, so schreibt die Neue Züricher Zeitung. Yuval Noah Harari sagt, dass alle mit diesem globalen Datenfluss verbunden werden und damit Quell allen Sinns gefunden haben. Und hier wird eben in Offenbarung 13 gesagt, es wurde ihm gegeben, also dem zweiten Tier, dem Bild des ersten Tieres Geist zu verleihen. Und ich stelle hier einfach mal die Frage, hängt das vielleicht alles miteinander zusammen? Ohne jetzt eine Antwort zu haben, ja. Und hier nochmal, was ich schon erwähnt habe, die Migrationsströme. Ich habe das hier als ein Vorboten, die große Entgrenzung, dass alle Grenzen fallen. Wir haben das bei der Erschaffung der Welt gestern gesehen, ja, dass alles voneinander geschieden wird, Land und Wasser und so weiter. Dieses Großreich wird die totale Entgrenzung als Voraussetzung haben. Und das sehen wir gleich an ein paar Punkten. Einmal, dass wir eben das Fallen der nationalstaatlichen Grenzen haben. Und da sind die Migrationsströme, die wir heute haben und die gewollt sind, die zumindest nicht behindert werden und die auch kanalisiert werden, da gibt es Konferenzen dazu, da gibt es Organisationen dazu, die das Ganze managen, dass das ein Vorbote ist einer völligen Durchmischung, damit eben dieser Menschheitskörper entsteht, die Verschmelzung der Völker zu einem Körper, so wie Alexander der Große das auch wollte und die anderen Weltherrscher. Dann, dass die Grenzen zwischen den Religionen fallen, dass eben hier so ein Projekt, eine Synagoge, eine Moschee und eine Kirche und dann nochmal ein Gebäude für alle Gutwilligen aller Nationen, also dass alle in eine Anbetung hineingenommen werden und die Grenzen fallen und Jesus darf hier natürlich nicht mehr verkündigt werden. Auch hier nicht mehr, wenn das eine Kirche sein soll. Da wird nicht mehr von Jesus als dem Weg und die Wahrheit und das Leben gepredigt. Geht nicht. Es wird untersagt. Und das Ziel ist eben eine Brüderlichkeit aller Menschen mit einer Religion zu finden. 1. Thessalonicher 5, Vers 3, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben. Wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entrinnen. Dieses Projekt nennt sich Friedensprojekt, Abrahamic Family House. Friedensprojekt, Babylon, der Turmbau von Babel, ist ein Friedensprojekt gewesen. Globaler Friede, weil die Menschheit sich danach sehnt. Und sie sehnt sich ja zu Recht danach. Aber sie soll den suchen, der der Friedefürst ist, Jesus. Ja, und das soll hier aber natürlich verhindert werden. Und dann schafft man einen Frieden und eine Sicherheit, die aber kein Frieden und keine Sicherheit sind, weil unter der Decke, es kann nur durch Zwang herbeigeführt werden. Unter der Decke wird es brodeln. Aber oberflächlich wird Friede sein. Die Entgrenzung der Geschlechter. Das ist eine totale Entgrenzung. Die Geschlechtergrenzen fallen, die Nationengrenzen fallen, alles fällt. Es wird entgrenzt. Und damit schaffst du dir einen modernen Menschentyp, der formbar ist. Wahrheit und Lüge. Totale Vermischung. Du weißt nicht mehr, was wahr ist. Du weißt nicht mehr, was Lüge ist. Und du sollst es auch nicht wissen. Du sollst verwirrt werden. Habe ich jetzt einen Mann vor mir oder habe ich eine Frau vor mir? Wie rede ich den jetzt an? Was soll ich jetzt sagen? Totale Verwirrung und das ist gewollt. Und du sollst selber in deinem Kopf verwirrt werden. Was bin ich jetzt eigentlich? 2. Thessalonicher 2, 9 bis 12. Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Und darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Das heißt, wir kommen dann in einen Gerichtszustand, wo Gott selber die Lüge schickt. Und sie glauben es. Und du denkst, wie können sie sowas glauben? Ja, sie können das glauben, weil sie verführt sind, verstockt sind. Und dann die Entgrenzung von Leben und Tod. Wir können tun, was wir wollen, vorausgesetzt, wir finden eine Möglichkeit. Nach dem Tod wartet kein Paradies auf uns. Aber wir können ein Paradies hier auf Erden schaffen. Global. Und darin ewig leben. Wenn wir nur ein paar technische Schwierigkeiten überwinden. Eines Tages wird unser Wissen so umfassend und unsere Technologie so fortgeschritten sein, dass wir das Elixier ewiger Jugend, das Elixier wahren Glückes oder jede andere gewünschte Mittelchen zusammenmixen können und kein Gott wird uns aufhalten. Heftig, oder? Kein Gott wird uns aufhalten. Entgrenzung von Leben und Tod, Transhumanismus. Landeschleife. Ja, es gibt eine neue Weltordnung und es ist kein Verschwörungsmythos. Bundesverfassungsschutz könnt ihr vergessen. Ja, es ist Realität. Ja, das kommt auf uns zu. Und zwar einmal als satanischer Gegenentwurf, dann aber, und das ist das, worauf wir jetzt zum Schluss unsere Blicke hinrichten, dann aber von Gott selbst. Weil Gottes Ziel ist es, eine neue Weltordnung zu schaffen. Und deshalb schaut auf den Feigenbaum, lernt ein Gleichnis, wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst ihr, dass er nahe vor der Tür ist. Ihr habt jetzt ganz viel gehört. Danke für eure Geduld. Und manches davon ist ja irgendwie auch echt bedrückend, ja? Aber wenn man jetzt sagt, ja, das sind ja alles Knospen, das ist ja alles ein Grünen, die Zweige werden saftig, die Blätter treiben aus, der Sommer ist nah. Wer freut sich schon auf den Sommerurlaub? Freut sich jemand auf den Sommerurlaub? Na, ihr seid fleißige Sachsen, ihr bleibt alle hier. dann wisst ihr, der Herr kommt. Und deshalb sollen uns diese ganzen Entwicklungen, wenn wir die jetzt sehen, vor unseren Augen nicht bedrücken, sondern Blick nach oben. Er ist nahe vor der Tür. Jesus schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Siehe, ich mache alles neu. Eine neue Weltordnung. Und drei Gedanken zum Mitnehmen. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und siehe und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Fürchte dich nicht. Nimm das mit. Offenbarung 2,10, sei getreu bis an den Tod. Bleib bei Jesus. Bleib bei Jesus. Bleib an ihm dran. So will ich dir die Krone des Lebens geben, egal was kommt. Und das dritte, siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Bewahre das, was in der Bibel steht. Amen.